Hi, das ist Bildungsblick. Du hörst die fünfte Folge der ersten Staffel München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. In dieser Staffel beziehen wir uns immer wieder auf die vorherigen Folgen. Wenn du die ersten Folgen noch nicht kennst, dann hör doch gern da mal rein. Ansonsten bleib einfach dran. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung des BLLV Wirtschaftsdienstes. Mein Name ist Gerrit und du hörst die erste Staffel Bildungsblick. München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. Heute mit der Folge 5. Lehrkräftemangel. 21.000 oder 79.000? Bevor die Folge startet, ein kleiner Hinweis. Alle Gespräche, die wir für diesen Podcast geführt haben, haben wir zwischen Juni und Oktober im Jahr 2022 geführt. Deshalb kommen hier einige PolitikerInnen zu Wort, die in der letzten Legislaturperiode noch Mitglied des Landtags waren, es in der aktuellen Legislatur allerdings nicht mehr sind. Natürlich waren in den Interviews aber Aussagen dabei, die auch auf die aktuelle Situation noch zutreffen. Und deswegen findet ihr diese noch in diesem Podcast. Wir ordnen euch die Aussagen aber bei Bedarf zeitlich ein, um klarzumachen, in welchem Kontext sie getätigt wurden. Wir haben diese Folge in vier Teile unterteilt, die wir zu zwei Zeitpunkten veröffentlichen. Damit du das hören kannst, was dich zum Thema Lehrkräftemangel interessiert, sagen wir dir jetzt schon mal, wo du welches Thema hören kannst. In der Folge, die du jetzt gerade hörst, nehmen wir dich im ersten Teil von Folge 5 mit in die Welt der Zahlen. Hier klären wir die Frage, wie viele Lehrkräfte in Zukunft fehlen werden und warum es da eigentlich so unterschiedliche Berechnungen gibt. Im zweiten Teil, das hörst du auch noch in dieser Folge, beschäftigen wir uns mit den Lösungsversuchen des Lehrkräftemangels. Wir blicken auf die Maßnahmen, die bereits ergriffen wurden, und wir sprechen über Lösungen, die aktuell diskutiert werden. Da ist natürlich einiges Kontroverses dabei. Unter anderem die Frage, ob in der Reduktion von Teilzeit für Lehrkräfte die Antwort auf den Lehrkräftemangel liegt. Falls du nur einen Teil unserer ersten Folge zum Thema Lehrkräftemangel hören willst, dann schau mal in die Shownotes. Da haben wir dir die Zeitstempel markiert. Dann kannst du einfach hin und her springen. In der nächsten Folge, das ist dann der Teil 3 und 4 von dieser fünften Folge, schauen wir uns dann nochmal zwei Vorschläge genauer an, die den Lehrkräftemangel auf lange Sicht beheben sollen. Da wird es dann um die Attraktivität des Lehrberufs gehen und um die Ausbildung von Lehrkräften. Außerdem blicken wir in der nächsten Veröffentlichung dann auf Lösungsvorschläge und Forderungen des BLVs zum Lehrkräftemangel. Du siehst, zum Thema Lehrkräftemangel gibt's einiges zu besprechen. Das bist du von uns ja schon gewohnt. Ich freue mich also, wenn du dran bleibst und dabei bist. Teil 1. Die Zahlenspiele der Kultusministerien.
Das Kultusministerium stellt sich regelmäßig auf parlamentarische Anfragen ein bisschen blöd. Nee, das wissen wir nicht. Also wenn man zum Beispiel fragt, ja, wie viele Lehrkräfte sind jetzt zum Schulstart an den jeweiligen Schulen? Dann habe ich das Beispiel aus dem letzten Jahr. Ich weiß schon, was dieses Jahr wieder kommen wird. Wenn man das dann fragt, so im November, wie viele waren jetzt eigentlich zum Stichtag im Oktober dann da? Ja, also die ASV-Software und dieses ASD-Statistikprogramm, das dauert noch, bis wir das dann amtlich auch haben. Also vor Mitte Februar kriegen sie das nicht. So, dann ist natürlich das halbe Schuljahr um. Und auf dieser Grundlage soll dann Bildungspolitik funktionieren. Also das ist wirklich, man macht die Augen zu vor Lehrermangel.
Sagt Matthias Fischbach von der bayerischen FDP. Der saß zum Zeitpunkt der Aufnahme noch im Landtag und hat dort regelmäßig Anfragen an die Regierung gestellt, die sich mit Schulpolitik beschäftigt haben. Mittlerweile spricht zwar auch das Kultusministerium offen von einem Mangel an Lehrkräften. Das Problem, das Fischbach hier beschreibt, ist aber weiterhin aktuell. Denn es dauert ewig, bis überhaupt klar ist, wie viele Lehrkräfte in einem Schuljahr verfügbar sind. Die werden nämlich über die ASV, das hatte Herr Fischbach ja gesagt, also die amtliche Schulverwaltung gemeldet. Das ist das IT-System, mit dem die einzelnen Schulen ihre Lehrkräfte und SchülerInnenzahlen an die Schulverwaltungen weitergeben, die sie dann an die Regierung melden. Und bis jede Schule ihre Zahlen mal eingetragen hat, bis die dann für die Regierung aufgearbeitet sind, das dauert ganz schön. So kommt es, dass erst Mitte eines Schuljahres überhaupt klar ist, wie viele Lehrkräfte eingesetzt werden. Wie viele Lehrkräfte fehlen, das erfasst die bayerische Regierung derzeit übrigens nicht. Sie sagen nur, dass die Unterrichtsversorgung, Zitat, sichergestellt, Zitat Ende sei. Deswegen müssen Schätzungen von außen her. Der BLV kommt auf ungefähr 4000 fehlende Lehrkräfte. Und auch die bayerische SPD kommt auf ähnliche Ergebnisse. Tja, und wenn jetzt noch nicht mal mehr sicher ist, wie viele Lehrkräfte aktuell fehlen, dann könnt ihr euch ausmalen, was das für die Prognosen für den Lehrkräftemangel der Zukunft bedeutet. Da sind wir auch schon genau in dem ersten Teil dieser Folge. Vielleicht habt ihr euch schon über den Folgentitel gewundert. Vielleicht ahnt ihr aber auch schon, worauf der anspielt. 21.000 oder 79.000. Es geht hier um die berechnete Anzahl an fehlenden Lehrkräften bis zum Jahr 2036. Und ja, bei dieser Rechnung kommt tatsächlich einmal 21.000 raus und einmal 79.000. Aber von vorne. Die zwei Zahlen, die stammen aus unterschiedlichen Quellen. Die eine Zahl kommt von der Kultusministerkonferenz. Das ist der Zusammenschluss aller KultusministerInnen der 16 Bundesländer. Diese Kultusministerkonferenz hat ihre aktuellste Lehrkräftebedarfsprognose im Jahr 2023 rausgegeben. Darin sagen sie, dass bis zum Jahr 2036 21.000 Lehrkräfte fehlen. Das ist die erste Zahl. Die zweite Zahl, die kommt vom Verband für Bildung und Erziehung, der VBE, der hat die Zahl der Kultusministerkonferenz nämlich in einer unabhängigen Studie überprüfen lassen. Er hat die Studie bei Professor Dr. Klaus Klemm in Auftrag gegeben. Der ist Bildungsforscher und kommt in seinen Berechnungen auf weit mehr als diese 21.000, nämlich auf 79.000 fehlende Lehrkräfte bis zum Jahr 2036. Was ist da los?
Also der Kultusminister hat im Bayerischen Landtag ausführlich dargelegt, wie sich die Sache verhält. Piazzolo hat für uns überzeugend die Dinge dargelegt, wie es aus seiner Sicht sich darstellt. Und wenn unterschiedlich gerechnet wird, gibt es unterschiedliche Zahlen. Ich werde mich da nicht einmischen.
Das sagt Gerhard Waschler. Der war zum Zeitpunkt der Aufnahme noch bildungspolitischer Sprecher der CSU im Bayerischen Landtag. Wichtig ist hierbei zu betonen, dass die beiden Ebenen, die hier so ein bisschen vermischt wurden, durchaus zusammenhängen. Gerhard Waschler hat ja vom Kultusministerium in Bayern gesprochen und es funktioniert so, dass die einzelnen Kultusministerien der Länder ihre Lehrerbedarfsprognosen an die Kultusministerkonferenz melden und die dann für Deutschland eine Lehrkräftebedarfsprognose herausgibt. Das heißt also, die Zahlen, die die KMK hat, die basieren auf den Berechnungen der einzelnen Kultusministerien. Uns wundert es schon, welche Gleichgültigkeit gegenüber den Zahlen Gerhard Waschler an den Tag legt, denn die sind ja immerhin Grundlage dafür, wie die Politik dann gestaltet wird. Wir wollen uns mit unterschiedlichen Rechenwegen als Begründung für unterschiedliche Zahlen nicht zufrieden geben. Wir schauen deswegen genauer hin und fragen nach, denn die Zahlen unterscheiden sich ja nicht um ein paar Dutzend oder um ein paar Hundert. Wir sprechen von 58.000 Lehrpersonen, die laut Klemm mehr fehlen. Wie kann das sein? Einfach verrechnet? Vorzeichenfehler?
Wie viele Lehrer fehlen wo, wann? Das ist die Frage. Wie berechne ich das?
Das ist die andere Frage. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, spricht eine wichtige Tatsache an. Und zwar, dass die Kultusministerien und Professor Klaus Klemm unterschiedliche und unterschiedlich viele Bereiche und Einflüsse in ihre Berechnungen mit einbeziehen. Hans Rottbauer, Leiter der Abteilung Dienstrecht und Besoldung des BLV, gibt dazu einen ersten Überblick.
Das grundsätzliche Problem ist, dass KLEM und die KMK die Zahl der Lehramtsabsolventen und die Schülerzahlentwicklung unterschiedlich einschätzen. Auch beim Bedarf für den Ganztag und Inklusion geht man von unterschiedlichen Voraussetzungen aus. Ein weiteres Problem der KMK ist, dass es keine einheitliche Systematik bei den Prognosen der Bundesländer gibt. Bayern geht hier zum Beispiel statistisch zwar sauber, aber sehr unflexibel vor, wobei man schon auf verschiedene Entwicklungen eingeht. Sachsen dagegen schreibt einfach den Status quo weiter fort. So hat die KMK Zahlen von sehr unterschiedlicher Qualität und somit ist auch die Zusammenfassung der KMK von relativ überschaubarer statistisch-wissenschaftlicher Qualität.
Okay, wir haben also deutschlandweit unterschiedliche Zahlen zu unterschiedlichen Aspekten in unterschiedliche Qualität. Doch nicht nur das. Simone zeigt uns zusätzlich zu den ganzen Zahlen noch einen weiteren Blickwinkel auf, denn es ist nicht nur
ein rechnerisches Kunstwerk, sondern vor allem ein pädagogisches. Weil wir müssen uns ja jetzt schon mal fragen, was rechnet ein Professor Klemm rein im Auftrag unseres Dachverbandes, des Verbandes Bildung und Erziehung, VBE. Ja, natürlich hört der hin, wie wir uns als Pädagoginnen und Pädagogen Schule von morgen vorstellen. Das ist nicht die Schmalspurberechnung im Sinne von, da muss irgendwie ein Mensch für die Stundentafel da sein. Sondern bei uns geht's so, es muss ein Profi für die Kinder da sein. Wenn ich möchte, dass jede Stunde im Stundenplan in jeder Schulart von einem Menschen abgedeckt wird, komme ich zu einer anderen Zahl, wie wenn ich möchte, dass ein Kind, ein Jugendlicher, egal in welcher Schulart, ganzheitlich gebildet wird, mit seinem individuellen Stärken-Schwächen-Profil abgeholt wird, die Chance hat, seine Potenziale, seine Talente zu entwickeln, Schule ein Lernraum nicht nur ist, sondern ein Lebensraum wird. Ich möchte ganztags gelebt haben. Ich finde Integration und Inklusion nicht nur am Papier cool, sondern ich möchte das auch den Kindern geben können, in echt, mit höchster Professionalität. Da kommen wir auf viel mehr Bedarfe, weil wir von einem pädagogischen Anspruch ausgehen.
Die Berechnungen von Klaus Klemm sind also weitaus umfassender. Sie beziehen pädagogische Aspekte mit rein, das hatte Simone gesagt, wie zum Beispiel den Ganztag, Inklusion oder sie denken auch mehr Zeit für Erziehungsarbeit mit, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die Berechnungen der Kultusministerkonferenz hingegen bedenken diese Aspekte nur teilweise mit. Und das liegt eben wieder daran, dass sie die Lehrkräftebedarfe aus den einzelnen Bundesländern gemeldet bekommen. Das heißt, die Berechnung der Kultusministerkonferenz kann nur so gut sein wie die der Bundesländer. Schauen wir doch mal auf die Berechnung des selbsternannten Bildungsvorreiters Bayern. Bildungsvorreiter müssten ja auch vorbildlich rechnen. Leider rechnen sie nur auch nicht vollständig. Hier mal ein Auszug daraus, wie das Bayerische Kultusministerium in seiner aktuellen Lehrkräftebedarfsprognose von 2023 diese zusätzlich notwendigen pädagogischen Lehrkräftebedarfe berechnet.
Des Weiteren müssen in die Gesamtbedarfsermittlung bereits beschlossene zusätzliche Stellen einbezogen werden, die für eine planmäßige Umsetzung von Reformen bzw. strukturellen Verbesserungen im Bildungsbereich fest eingeplant sind und zu zusätzlichen Einstellungen führen. Dies betrifft zum Beispiel die Bereiche Vermeidung von Unterrichtsausfall, individuelle Förderung oder Inklusion. Effekte, die gegenwärtig noch nicht hinreichend belastbar quantifiziert werden können, insbesondere nicht über einen mehrjährigen Prognosezeitraum, gehen nicht in die Modellrechnung ein. Zum Beispiel zusätzliche Bedarfe ab dem Jahr 2026 infolge des Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter.
Heißt also, dass der Bildungsvorreiter Bayern nur die Lehrkräftebedarfe mit angibt, die schon politisch entschieden sind, für die es also schon Lehrkräftestellen in den Haushaltsplänen gibt. Tja, und das hat dann zur Folge, dass eben nicht alle zukünftig notwendigen Bedarf mit einberechnet werden in der Lehrerbedarfsprognose. Und gerade beim Punkt Ganztag ist das natürlich fatal, denn der Anspruch auf einen Ganztagsschulplatz für GrundschülerInnen ab dem Jahr 2026 wird definitiv viele neue Lehrkräfte erfordern. Klar, es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher, wie viele Kinder diesen Anspruch nutzen werden. Aber deswegen lieber mal keine zusätzlichen Bedarfe angeben? Das finden wir fahrlässig, weil so verschleiert wird, dass eigentlich viel mehr Lehrkräfte gebraucht werden. Tja, und weil unter anderem Bayern zu geringe Zahlen zum Lehrkräftemangel rausgibt unterschätzt halt auch die Berechnung der Kultusministerkonferenz den eigentlichen Bedarf. Das wird in Zukunft Bildungsqualität kosten. Im Falle von Ganztag eventuell sogar die Möglichkeit verspielen, für mehr Chancengleichheit zu sorgen. Das haben wir schon in Folge 3 ausgeführt. Professor Klaus Klemm formuliert die Kritik an dem fehlenden pädagogischen Personal in den Berechnungen der Kultusministerien so.
Die Annahmen zum Einstellungsbedarf an Lehrkräften bis 2030, das sind insgesamt 362.690, sind belastbar. Allerdings nur unter der realitätsfernen Annahme, dass bereits angekündigte schulpolitische Vorhaben keinen weiteren Lehrkräftebedarf auslösen. Allein die drei schulpolitischen Reformmaßnahmen, Ganztagsausbau, Inklusion und die Unterstützung von Kindern in herausfordernden sozialen Lagen, lösen laut vorliegender Untersuchung bis 2030 einen weiteren Lehrkräftebedarf von 74.400 Personen aus. Diesen Bedarf berücksichtigt die KMK in ihren Berechnungen nicht. Auch weitere Maßnahmen wie etwa kleinere Klassenteiler, um qualitativ gute Bildung auch bei zunehmender Heterogenität zu gewährleisten, fließen in die KMK-Berechnungen nicht ein.
Damit jetzt hier keine Fragezeichen entstehen, nochmal kurz zur Einordnung. Das Zitat, das ihr gerade gehört habt, das kommt aus der Veröffentlichung von Klaus Klemm aus dem Jahr 2022. Da hat er den Lehrkräftebedarf bis 2030/31 prognostiziert. Mittlerweile gibt es aber neue Zahlen von ihm, die liegen bis zum Jahr 2035/36 vor. Und aus diesen neuen Zahlen haben wir eben auch die 79.000 fehlenden Lehrkräfte. Das heißt also, diese Zahl ist die aktuellste. Wenn ihr es genauer nachlesen wollt, findet ihr natürlich all unsere Quellen wie immer im Link in den Shownotes. Es kann gut sein, dass zwischen Aufnahme dieser Folge und Veröffentlichung der Folge schon wieder ganz neue Zahlen herausgekommen sind. Bisher war es tatsächlich aber so, dass die Zahl der fehlenden Lehrkräfte eher nach oben korrigiert wurde. Erst im September 2023 zum Beispiel hat die Kultusministerkonferenz ihre prognostizierten SchülerInnenzahlen hochkorrigiert. Da hieß es dann, dass es bis zum Jahr 2035 300.000 SchülerInnen mehr geben soll als bislang angenommen. Da kommt also ganz schön was auf uns zu. Das sieht allerdings nicht jeder so. Ein Argument, das in Bayern immer wieder zu hören ist, wenn es um die Zahlen zum Lehrkräftemangel geht, ist folgendes.
Ja, wir machen erheblich mehr in diesem Bereich, aber wir haben auch ein erhebliches Mehr an zusätzlichen Stellen. Und ich stimme völlig zu, wir haben also jetzt in der aktuellen Situation, ich habe es anfangs einmal erwähnt, über den Ganztag und über die heterogene Struktur oder die heterogener gewordenen Strukturen eine Menge an zusätzlichen Aufgaben. Überhaupt keine Frage, ist vollkommen richtig. Aber wir haben ja noch nie so viel, über das haben wir überhaupt noch nicht gesprochen, nicht nur die hauptamtlichen Lehrerinnen und Lehrer, sondern wir haben auch zusätzliches Personal.
Sagt Gerhard Waschler zum Zeitpunkt der Aufnahme bildungspolitischer Sprecher der CSU im Landtag. Den Punkt, den Waschler hier macht, der lautet, es gibt so viele Lehrkräfte und so viel zusätzliches pädagogisches Personal wie noch nie in Bayern. Und das stimmt auch. Nominell. Allerdings gab es auch noch nie so viele Aufgaben, die die Politik den Schulen bereits zugewiesen hat, für deren Umsetzung es aber noch kein Personal gibt. Fassen wir nochmal zusammen. Die Kultusministerkonferenz unterschätzt den Lehrkräftebedarf, weil sie sich auf Zahlen der Bundesländer stützt. Und die lassen einfach mal ein paar Variablen weg. Das zeigt sich am Beispiel Bayern. In Bayern, wie überall in Deutschland, sollen ab 2026 GrundschülerInnen einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz haben. Das Personal, das dafür benötigt wird, wird aber in der aktuellen Lehrerbedarfsprognose überhaupt noch gar nicht mit einbezogen. Das Argument? Man weiß ja noch gar nicht, wie viele SchülerInnen einen Ganztagsplatz überhaupt in Anspruch nehmen. Und so kommt es, dass die Kultusministerkonferenz, die sich auf die Zahlen aus den Ländern stützt, eben unterschätzt, wie viele Lehrkräfte wirklich 2035/2036 benötigt werden. Klemm kritisiert die Zahlen der Kultusministerkonferenz aber nicht nur deswegen, weil hier pädagogisches Personal für dringend benötigte Aufgaben fehlt, sondern auch aus einem anderen Grund. Der kommt ebenfalls aus der Studie aus dem Jahr 2022. Die haben wir euch übrigens auch mit in den Link in den Shownotes gepackt.
Die Modellrechnungen der KMK zum Neuangebot originär ausgebildeter Lehrkräfte bis zum Jahr 2030, das sind insgesamt 349.310, sind höchst unseriös. Weder sind die Annahmen der KMK durch jüngste Entwicklungen bei den Studierendenzahlen im Lehramtsstudium gedeckt, noch durch die Zahl der Schulabsolventinnen und Absolventen in den kommenden Jahren. Selbst ein exorbitant hoher, kurzfristiger und kaum zu realisierender Zuwachs bei den Studierendenzahlen im Lehramt würde ein Plus an vollständig ausgebildeten Lehrkräften erst gegen Ende der 20er Jahre erzielen.
Klemm attestiert hier also eine verschobene Wahrnehmung auf die zukünftigen LehramtsabsolventInnen, die überhaupt als Lehrkräfte zur Verfügung stehen könnten. Diesen Punkt kritisiert übrigens nicht nur er, der externe Bildungsforscher, sondern selbst die eigene ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz. Diese besteht aus 16 BildungsforscherInnen aus unterschiedlichen Disziplinen und die berät die Länder zu bildungspolitischen Fragen. Die Kommission schlägt den KultusministerInnen in einem Gutachten aus dem Jahr 2023 zuallererst mal eine verlässliche Datengrundlage für die Berechnung des Lehrkräftebedarfs vor. Es wird zum Beispiel, und das ganz ohne Witz, empfohlen, Daten systematisch zu erheben oder Datenlücken zu vermeiden. Zum Beispiel überhaupt zu erfassen, wie viele Lehrkräfte vom ersten Semester bis zur Verbeamtung verloren gehen. Zum Beispiel, weil sie abbrechen, weil sie Ausbildungswege wechseln oder nach dem Referendariat einen anderen Beruf wählen. Das wird bisher nämlich noch nicht gemacht. Und stattdessen wird in den Zahlen so getan, als würden alle Lehramtserstis später auch alle ein Ref machen und alle, die ein Ref gemacht haben, dann auch in den Staatsdienst wechseln. Also, ich war in meinem Jahrgang in meiner Fächerkombination der einzige von 6 Leuten, der überhaupt das Ref gemacht hat. Alle anderen haben gewechselt. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch gleich so ein paar Beispiele für Wechsler oder Abbrecher parat habt. Kein Wunder also, dass Klemm zu dem Schluss kommt, dass die Zahlen dazu, wie viele Lehrkräfte überhaupt am Ende zur Verfügung stehen, nicht belastbar sind. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK schlägt außerdem vor, systematisch zu erfassen, wie viele Lehrkräfte aus welchen Gründen aus dem Dienst ausscheiden. Das ist natürlich auch super wichtig, um überhaupt abschätzen zu können, wie hoch zum Beispiel die Quote der Lehrkräfte ist, die vor der Regelaltersgrenze in den Ruhestand geht. Also so ungefähr zu wissen, wie viele Lehrkräfte nicht bis zum 67. Lebensjahr arbeiten, so wie vorgesehen. Auch das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, wenn man zuverlässige Zahlen aufstellen will. Noch ein Beispiel für eine weitere Selbstverständlichkeit. Die Kommission der KMK schlägt außerdem ernsthaft vor, aktuelle Bevölkerungsvorausberechnungen zu verwenden. Auch das eigentlich ein No-Brainer. Es wird also klar, selbst die eigene wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz muss richtige Basics zu erfolgreichen Prognosen vorschlagen. Dass die Zahlen der KMK da unterschätzen, wie viele Lehrkräfte in Zukunft fehlen werden, ist spätestens damit geklärt. Die Zahlenspiele der Kultusminister gehen aber noch weiter. Hans Rottbauer, Leiter der Abteilung Dienstrecht und Besoldung des BLV, erklärt wie.
Das KM ergreift ja ständig Notmaßnahmen, um die Unterrichtsversorgung sicherstellen zu können. So exemplarisch die Notmaßnahmen von 2020. Das waren Teilzeitbeschränkungen, Einschränkungen beim Antragsruhestand, Arbeitszeitkonto für Grundschullehrkräfte, Streichung der Freistellungsmodelle. Durch diese Maßnahmen wurde der Bedarf einer bestimmten Anzahl an Lehrkräften, man geht von ungefähr 2000 aus, gedeckt. Das KM geht nun davon aus, dass damit 2000 Lehrerstellen abgedeckt wurden, die man in einer Statistik zum Lehrermangel nicht mehr aufführen muss, da der Bedarf ja gedeckt ist.
Erst wenn die Notmaßnahmen nicht mehr nur entstandene Lücken auffangen, sondern auch noch den Lehrkräftebedarf insgesamt reduzieren, dann hat man richtig gerechnet. Gerhard Brandt, Bundesvorsitzender des VBE, findet klare Worte für die Situation aller Bundesländer. Das Zitat haben wir selbst eingesprochen.
Die riesige Mogelpackung, als die Gesamtberechnung der KMK zum Lehrkräftemangel bezeichnet werden muss, macht fassungslos. Das Ausmaß des Mehrbedarfs und die Schönfärberei, die mit den Berechnungen offenkundig angestellt wurden, kann nur bedeuten: Setzen 6. Nachsitzen und neu rechnen. Noch wichtiger aber ist, Die Politik muss umgehend und vollumfänglich die dringend notwendigen Konsequenzen aus den vorliegenden Erkenntnissen ableiten und endlich aufhören, sich den tatsächlichen Lehrkräftebedarf schönzurechnen. Aus dem im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien proklamierten Jahrzehnt der Bildungschancen wird sonst ein Jahrzehnt der Bildungsverliererinnen und Verlierer.
So Gerhard Brandt in einer Pressemitteilung des VBEs. Und auch viele PolitikerInnen sind fassungslos über das Vorgehen oder auch das Nichtvorgehen des KMs. So auch Matthias Fischbach, der zum Zeitpunkt der Aufnahme bildungspolitischer Sprecher der FDP im Landtag war.
Das ist einfach wirklich diese Sprach- und Konzeptlosigkeit. Also man kann ja nicht nur immer kurzfristig dann kommen und sagen, okay, jetzt wissen wir nicht mehr weiter, machen wir eine Notmaßnahme, dann müssen wir die Lehrer eine Stunde mehr arbeiten und dann gibt es keine Teilzeitmöglichkeiten mehr so einfach. Und wenn dann wieder das nicht läuft, dann sagt man halt, ja, okay, dann streich bitte da was, aber sagt's nicht so laut, ja. Nicht, dass es noch einen Aufschrei gibt. Also neben all diesen Notmaßnahmen, da kann man ja sagen, okay, das ist nötig. Wir wissen nicht, wie anders, wie es geht. Habt ihr noch eine Lösung? Nein, haben wir nicht. Okay, aber es gibt keine Strategie. Also müsst ihr eigentlich eine Strategie haben, wie mache ich das Lehramt attraktiver?
Wie das gelingen kann, darauf wollen wir im dritten Teil der fünften Folge schauen. Jetzt gucken wir nochmal auf ein paar der Akutmaßnahmen, die schon getroffen wurden oder die vielleicht noch getroffen werden könnten, um dem Lehrkräftemangel zu begegnen. Teil 2. Maßnahmen der Kultusministerien.
Ich finde, dass das irgendwo die falsche Entscheidung ist, auch solche Fächer dann zu streichen. Natürlich, irgendwo muss man anfangen, aber beispielsweise Sport ist für die SchülerInnen oft so die kleine Ausflucht aus dem Schulalltag. Deshalb finde ich das sehr schade und gerade die Förderangebote, das ist nicht gut, da jetzt zu kürzen, denn die Lücken bestehen immer noch. Sie werden nicht kleiner, wenn es keine Förderangebote gibt. Und auch umso weiter man voranschreitet in seiner persönlichen Schullaufbahn, umso hinderlicher werden Lücken, die man aus vorangehenden Jahrgangsstufen aufgebaut hat.
Das sagt Marlena Thiel zum Zeitpunkt der Aufnahme Landesschülersprecherin in Bayern. Die Maßnahmen, die sie hier beschreibt, nämlich Stundenkürzungen, waren eine Idee, dem Lehrkräftemangel zu begegnen. Umgesetzt wurde diese Idee in Bayern zum Glück noch nicht flächendeckend. Lokal und zeitlich begrenzt kam es allerdings schon zu Kürzungen in der Stundentafel. So etwa in Niederbayern. Dort wurden im Schuljahr 2022/2023 zum Beispiel Sport, Förderstunden oder Deutschvorkurse gekürzt. Bayernweit gab es andere Maßnahmen. Die wurden noch unter dem letzten Kultusminister Michael Piazzolo erlassen. Und diese Maßnahmen bestehen immer noch. Unter anderem gehören dazu, dass Lehrkräfte mehr Stunden in Antragsteilzeit arbeiten müssen, also in der Teilzeit, die sie nicht aus familiären Gründen nehmen. Oder dass Grundschullehrkräfte eine Stunde mehr Arbeit leisten, die sie erstattet bekommen sollen. Zumindest sobald es mehr Grundschullehrkräfte gibt. Oder aber auch, dass Sabbatjahre in bestimmten Schularten gestrichen wurden. Dabei wird immer wieder betont, dass alle Maßnahmen vorläufig sind. Sie sollen auf die Zeiten des Lehrkräftemangels begrenzt sein und dann wieder zurückgenommen werden. Die zeitliche Begrenzung ist dabei aber fraglich. Immerhin sollen bis 2035 ja 21.000 Lehrkräfte fehlen. Oder auch 79.000, je nachdem, wie man eben fragt. Um eine Übersicht über mögliche weitere Maßnahmen zu erhalten, haben die KultusministerInnen die Wissenschaftliche Kommission, die haben wir schon kennengelernt, damit beauftragt, Vorschläge zu erarbeiten. Die Kommission, nochmal zur Erinnerung, die setzt sich aus BildungswissenschaftlerInnen verschiedenster Disziplinen zusammen. Und die haben jetzt einen Bericht geschrieben und auf ungefähr 40 Seiten Vorschläge dazu gemacht, wie man dem Lehrkräftemangel kurz- und auch mittelfristig begegnen kann. Der Fokus der Kommission liegt dabei auf der Unterrichtsqualität. Die WissenschaftlerInnen mahnen an, dass die vor allem in den Kernfächern nicht leiden dürfe. Damit die Unterrichtsqualität erhalten bleibt, priorisieren die WissenschaftlerInnen auch einige Vorschläge. Insgesamt lassen sich die Vorschläge der Kommission in 6 Kategorien einteilen. Kategorie 1, das sind Maßnahmen, die darauf abzielen, dass Lehrkräfte mehr oder auch länger arbeiten. Die zweite Kategorie umfasst Maßnahmen, in denen Lehrkräfte sich für Schularten mit höherem Personalbedarf oder auch für andere Fächer weiterqualifizieren sollen. In Kategorie 3 geht es darum, dass Unterstützung durch Studierende kommen könnte oder auch durch andere nicht vollständig qualifizierte Lehrkräfte. Kategorie 4 setzt darauf, dass SchülerInnen mehr Hybridlernen oder mehr Selbstlernphasen haben und deswegen weniger am Präsenzunterricht teilnehmen müssen. In der 5. Kategorie gibt es Vorschläge zum Quer- und Seiteneinstieg ins Lehramt. Und Kategorie 6 bezieht sich auf die Stärkung der Lehrkräftegesundheit. Damit die Unterrichtsqualität möglichst hoch ist, setzt die Kommission vor allem auf Maßnahmen, die dafür sorgen, dass bestqualifizierte Lehrkräfte unterrichten. Um das zu erreichen, hat die Kommission mehrere Vorschläge. Ein Vorschlag ist zum Beispiel, die Teilzeitmöglichkeiten von Lehrkräften weiter zu reduzieren. Ein anderer Vorschlag ist es, die Lehrkräfte in Zeiten des Lehrermangels mehr arbeiten zu lassen. Oder ein dritter Vorschlag, Lehrkräfte auch im Ruhestand noch zu beschäftigen. Und ein letzter Punkt, um die Unterrichtsqualität zu gewährleisten, ist, dass Lehrkräfte, die an Gymnasien voll ausgebildet unterrichten, für andere Schularten nachqualifiziert werden. Hören wir dazu mal, was die KMK selbst schreibt, denn die sind sich nämlich bewusst, was diese Vorschläge bedeuten könnten.
Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz ist sich bewusst, dass die im Folgenden vorgeschlagenen Maßnahmen eine zusätzliche Belastung für Lehrkräfte mit sich bringen. Viele Lehrkräfte haben in den vergangenen Jahren großes Engagement gezeigt, um verschiedene Herausforderungen im Interesse der SchülerInnen produktiv zu bewältigen. Deshalb müssen die hier vorgeschlagenen Maßnahmen befristet werden. Für Lehrkräfte an Schulen in regionalen Randlagen sowie sozial segregierten Schulen sind zudem besondere Anreize erforderlich. Außerdem müssen vermehrt Angebote der Gesundheitsförderung bereitgestellt werden. Bei aller zusätzlicher Belastung muss aber auch allen AkteurInnen im Schulsystem klar sein, dass die Gesellschaft vor einer historischen Herausforderung steht, die größte Anstrengungen erfordert, um den kommenden Generationen von SchülerInnen ein Unterrichtsangebot zu machen, das ihnen soziale, kulturelle, gesellschaftliche und berufliche Teilhabe ermöglicht.
Die Kommission appelliert also an Lehrkräfte. Und sie setzt eben ganz klar auf die Unterrichtsqualität. Und damit die aufrechterhalten werden kann, will sie eben vor allem voll ausgebildete Lehrkräfte vor den Klassen stehen haben. Der Tenor ist also, Lehrkräfte müssen ran. Sie sollen weniger in Teilzeit arbeiten. Sie sollen, wenn es geht, auch länger arbeiten. Egal, ob jetzt mit einem Arbeitszeitkonto oder über den Ruhestand hinaus. Und Lehrkräfte sollen sich außerdem nachqualifizieren. Sie sollen in Mangelfächern unterrichten oder zumindest zeitweise an Schularten, an denen besonders hoher Bedarf ist. Dass das die Belastung erhöht, das ist auch der Kommission klar. Und auch ich kann da aus eigenen Erfahrungen sprechen. Es ist nicht so einfach, guten Unterricht in einer neuen Schulart oder in einem neuen Fach zu machen. Das ist echt harte Arbeit. Das braucht Zeit, um sich einzuarbeiten, das braucht aber auch Zeit der Kolleginnen und Kollegen, die die Muße haben, einen mitzunehmen. Die Belastung steigt also nicht nur für die Lehrkräfte, die die Schulart oder das Fach wechseln, sondern auch für alle drumherum. Immerhin, die Kommission schlägt auch Entlastungen vor. Zum Beispiel will sie Verwaltungsaufgaben auslagern. Letzte Folge haben wir schon über die Digitalisierung gesprochen. Und da haben wir aufgezeigt, dass es dringend Leute braucht, die sich um die Technik kümmern. Das wäre eine große Entlastung für Lehrkräfte. Die Vorschläge der Kommission gehen aber auch noch darüber hinaus. Sie schlägt zum Beispiel auch den Einsatz von QuereinsteigerInnen vor. Das könnten zum Beispiel Einfachlehrkräfte sein, also beispielsweise PolitikwissenschaftlerInnen, die sich dann pädagogisch nachqualifizieren und dann Politik unterrichten. Aktuell wird ein Vorschlag, den auch die Wissenschaftliche Kommission gemacht hat, in Bayern ganz heiß diskutiert. Aktuell meint Januar 2024, also kurz vor Redaktionsschluss. Da hat Markus Söder davon gesprochen, die Teilzeitmöglichkeiten von Lehrkräften noch weiter einzuschränken. Das könnte dadurch passieren, dass man auch die familienpolitische Teilzeit angeht. Also zum Beispiel die Teilzeitmöglichkeiten an das Alter der zu betreuenden Kinder koppelt. Das Argument hier ist, dass ältere Kinder nicht mehr so intensiv betreut werden müssen und dass man deswegen auch die Teilzeitmöglichkeiten einschränken kann. Es könnte aber auch nochmal an die Antragsteilzeit rangehen. Das ist die Teilzeit, die man unabhängig von familiären Gründen nehmen kann. Eine Idee, die Söder geäußert hat, ist es, diese Antragsteilzeit erst nach einer bestimmten Zeit im Beruf zuzulassen. Das würde bedeuten, dass BerufsanfängerInnen erstmal ein paar Jahre in Vollzeit arbeiten müssten, bevor sie überhaupt in Teilzeit gehen könnten. Antragsteilzeit, wohlgemerkt. Also wenn sie Kinder haben, dann könnten sie auch im ersten Berufsjahr schon in Teilzeit gehen. Spannend ist es anzuschauen, wie solche Maßnahmen gerechtfertigt werden. Oft wird hier darauf verwiesen, dass Lehrkräfte besonders hohe Teilzeitquoten haben. Und auf den ersten Blick stimmt das auch. Laut Statistischem Bundesamt arbeiten in Bayern 45% der Lehrkräfte in Teilzeit. Damit liegen die bayerischen Lehrkräfte über dem Bundesdurchschnitt. Der liegt bei rund 42%. Dazu kommt noch, dass das Statistische Bundesamt im Januar 2024 vermeldete, dass die Teilzeitquote der Lehrkräfte angestiegen ist. Sowohl in Bayern als auch bundesweit um ca. 2%. Damit ist die Quote jetzt so hoch wie seit 10 Jahren nicht. Es braucht aber auch einen zweiten Blick auf die Zahlen. Den wollen wir jetzt vornehmen. In einigen Statistiken werden nämlich auch ReligionslehrerInnen und andere stundenweise Beschäftigte mit eingeschlossen, die von vornherein eh nie in Vollzeit angestellt werden sollten. Dazu kommen dann auch noch ReferendarInnen, die logischerweise auch nur in Teilzeit an den Schulen unterrichten. Klar, dass die Teilzeitquote so erstmal überschätzt wird. Und neben solchen rechnerischen Fehlern gibt es auch noch zwei inhaltliche Argumente, die das Bild des in Teilzeit arbeitenden Lehrers demontieren. Erstens ist da der hohe Frauenanteil im Beruf. So lag der Frauenanteil an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland im Schuljahr 2022/2023 bei fast 75%. Im Vergleich dazu lag der Anteil an erwerbstätigen Frauen in Deutschland im Jahr 2022 bei ca. 47%. Und auch im Jahr 2024 übernehmen Frauen mehr Care-Aufgaben wie Kinderbetreuung, den Haushalt oder die Angehörigenpflege und arbeiten deswegen eben häufiger in Teilzeit. Und zweitens arbeiten viele Lehrkräfte in Teilzeit, weil sie die steigenden Berufsanforderungen anders überhaupt gar nicht bewältigen können. Das zeigt eine Erhebung des Deutschen Schulbarometer. Da sagten ein Viertel der Lehrkräfte, die mit ihrem Beruf unzufrieden oder eher unzufrieden waren, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren wollen. Letztendlich beißt sich die Katze also in den Schwanz. Wer jahrzehntelang Werbung dafür macht, wie gut der Lehrberuf mit Familie vereinbar ist, der darf sich auch nicht wundern, wenn die Beschäftigten diese Angebote annehmen. Simone Fleischmann, Präsidentin des BLVs, schaut außerdem noch in die Zukunft. Sie fragt sich, was die Teilzeiteinschränkungen mit der Attraktivität des Lehrberufs machen könnten.
Irgendwie frage ich mich, für was wir denn eigentlich eine Kampagne haben, um junge Leute zu gewinnen. Es liegt doch auf der Hand, wer mehr Studierende im Lehramt haben will, muss halt eben attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Alles andere ist irgendwie ein hilfloser Versuch. Kurzfristig, ja, kann es vielleicht helfen gegen den Lehrermangel, aber langfristig nicht.
Sie setzt statt generellen Vorgaben auf individuellen Dialog.
Eins steht fest, die Schulleiterin oder der Schulleiter vor Ort weiß am allerbesten, welche Lehrerin, welche Lehrkraft, welcher Lehrer kann denn jetzt eigentlich mehr arbeiten? Die Lösung könnte sein, dass na klar jede Lehrerin oder jeder Lehrer mit seinem oder ihrer Schulleiterin individuell spricht. Wie viele Stunden kann ich denn jetzt eigentlich nächstes Jahr mehr geben? Sehr individuell müssten wir das aushandeln. Und wir haben, und das muss man schon mal festhalten, in den letzten 2 Jahren alles das nur geschafft, was zu schaffen war, weil eben schon verdammt viele genau so erfolgreich waren und als Schulleiterinnen und Schulleiter im Dialog mit ihren Kolleginnen und Kollegen vor Ort eben genau die Krise so bewältigt haben.
Und auch Alexander Hecht, Förderlehrer an einer Mittelschule und Vorsitzender des jungen BLVs, und Matthias Fischbach, der für die bayerische FDP im Landtag saß, stehen den Einschränkungen von Teilzeitmöglichkeiten kritisch gegenüber.
Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. Und eine bewusste Entscheidung für unseren Teilzeitumfang ermöglicht es uns, unsere persönliche Lebensgestaltung und Situation zu berücksichtigen. Uns junge Lehrkräfte betrifft dabei auch besonders die Vereinbarkeit unseres Berufes mit der Familie. Nur wenn die Rahmenbedingungen attraktiv gestaltet sind, werden junge Menschen dazu ermutigt, den Lehrberuf anzutreten oder sich überhaupt für ein Lehramtsstudium zu entscheiden. Wir fordern die Politik deshalb auf, mit flexiblen Rahmenbedingungen zeitgemäße Signale für die kommenden Generationen an Lehrkräften zu setzen. Mit einer verpflichtenden Mindeststundenanzahl für unsere Tätigkeit, den Lehrkräftemangel zu bekämpfen, ist ein Trugschluss. Im besten Fall schreckt man junge, motivierte Lehrkräfte ab, mangels Flexibilität der Rahmenbedingungen überhaupt in den Job einzusteigen oder zu bleiben. Im schlimmsten Fall können langfristige negative Auswirkungen auf die physische und mentale Gesundheit die Folge sein.
Was hätten wir für ein Potenzial, wenn wir mehr Vollzeitlehrkräfte hätten? Also wir haben so viele Teilzeitlehrkräfte, das ist auch eine Ursache des Lehrermangels, aber viele wollen eben auch einfach ihre Arbeit vernünftig machen können und ein gutes Gefühl dabei haben. Und wenn sie Vollzeit arbeiten, bei dem, was dann alles aufgelastet wird, ist es einfach einigen zu viel, sodass sie dann versuchen, auf Teilzeit zu kommen, um dann auch guten Gewissens irgendwo Feierabend machen zu können. Und von daher könnte auch die Honorierung von guten Leistungen auch über Unterstützung erfolgen und über ja einen machbaren Schulalltag.
Einen Punkt wollen wir dabei nochmal besonders herausstellen. Die Einschränkung von Teilzeitmöglichkeiten könnte sich rächen. Sie könnte ins Leere laufen oder den Lehrkräftemangel sogar noch verschärfen. Und zwar dann, wenn durch die Teilzeiteinschränkungen die Belastungen so steigen, dass Leute aufhören. Das ist übrigens schon 2020 passiert. Damals wurde die Antragsteilzeit an einigen Schularten eingeschränkt. Also die Teilzeit, die man auch nehmen kann, wenn man keine familiären Gründe hat. Die Folge? Eine Welle aus Dienstunfähigkeitsmeldungen. Und zwar von Lehrkräften, die den Beruf mit Mehrstunden schlichtweg nicht mehr erfüllen konnten. Ob Teilzeiteinschränkungen also wirklich den Lehrkräftemangel entschärfen, ist fraglich. Darüber hinaus gibt es noch einen rechtlichen Grund, der das Ganze schwierig macht. Die Bayerische Staatszeitung schreibt im Jahr 2022, also noch vor der Landtagswahl, dass der Knackpunkt das Bayerische Beamtengesetz ist.
Doch an das Bayerische Beamtengesetz wollen sich weder die Abgeordneten noch die Staatsregierung ein Jahr vor der Wahl heranwagen. Es gibt ja keine Lex-Lehrer, sagt Wolfgang Fackler, CSU, Vorsitzender des Ausschusses Öffentlicher Dienst. Die familienpolitische Teilzeit gilt für das gesamte Beamtenwesen. Und mit dem will es sich niemand verderben. So belässt man es bei den Appellen.
Sprich, will man an die familienpolitische Teilzeit ran, müsste man die für alle Beamten einschränken. Mal schauen, ob die Politik nach der Wahl da jetzt ernst macht. Auf einen Punkt sind wir noch gar nicht eingegangen. Die Stärkung der Lehrkräftegesundheit. Um den Kreislauf aus Überlastung, Aussteigen und weiteren Überlastungen zu durchbrechen, fordert die wissenschaftliche Kommission der KMK eben auch, die Lehrkräftegesundheit zu verbessern. Dazu soll es gesundheitsfördernde Angebote geben. Zum Beispiel Achtsamkeitskurse, aber auch Beratungen und Supervisionen. Das sind erstmal gute Ideen, finden wir. Aber die Ideen sind nur dann gut, wenn sie greifen und wenn sie auch ernsthaft betrieben werden. Dazu brauchen Lehrkräfte Zeit, zum einen, um diese Angebote zu nutzen, zum anderen aber auch, um sich wirklich tiefgehend und nachhaltig mit gesundheitsschädlichen Arbeitsweisen auseinanderzusetzen. Machen wir es mal einem Beispiel konkret. Idealismus. Davon sind ja einige Lehrkräfte betroffen. Auch ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Jetzt könnte man aber fast schon sagen, dass Idealismus in Zeiten des Lehrkräftemangels systemrelevant ist. Denn die idealistische Lehrkraft, die wird sich immer für ihre SchülerInnen einsetzen. Da wird die eigene Klasse nicht im Stich gelassen, es werden Vertretungen übernommen, damit kein Unterricht ausfällt. Da wird ein Programm zur Förderung der sozialen Kompetenzen geplant, um die Nachwirkungen der Corona-Pandemie abzufangen. Und ach ja, die Lesekompetenzen, die müssten auch noch stärker gefördert werden, die Kinder lesen ja immer schlechter. Gute Beratung und Supervision würde Lehrkräften die Falle des Idealismus aufzeigen. Sie würde ihnen klar machen, welchen Preis sie bezahlen, wenn sie versuchen, alle Aufgaben, die Gesellschaft und Politik an Schulen herantragen, gleichzeitig im eigenen Klassenzimmer zu lösen. Denn wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Aufgaben alle gleichzeitig von einer Person gelöst werden können? Der Preis, an diesen Aufgaben zu scheitern, ist hoch. Das kann die eigene Berufszufriedenheit kosten oder gar die eigene Gesundheit. Wir haben die Zahlen zur Lehrkräftegesundheit ja bereits in der letzten Folge besprochen. Und kranke Lehrkräfte, egal ob Burnout, Depression oder stressbedingte körperliche Erkrankungen, fehlen dann in Zukunft wieder in den Schulen. Und selbst wenn einige KollegInnen körperlich anwesend sind, weil sie sich in Zynismus, Abstumpfung oder eine Mir-doch-alles-egal-Einstellung geflüchtet haben, können sie wichtige Aufgaben eines Berufs, der Beziehungsfähigkeit erfordert, nicht mehr übernehmen. In einer guten Supervision oder in einer guten Beratung sollten Lehrkräfte also die Möglichkeit bekommen zu erkennen, dass sie gar nicht alle Aufgaben bewältigen können, ohne sich dabei kaputt zu arbeiten. Und dann sollten sie mit professioneller Unterstützung herausfinden, welche Aufgaben sie überhaupt annehmen können und welche Aufgaben sie schlicht und ergreifend ablehnen müssen. Zumindest für den Moment. Das wäre auf lange Sicht nicht nur die gesunde Lösung für die Lehrkräfte, sondern würde auch weitere Personalausfälle verhindern. Die Frage ist nur, ob das politisch gewollt ist. Denn erstmal profitiert das Schulsystem ja von idealistischen Lehrkräften. Für uns ist deswegen klar. Gesundheitsfördernde Maßnahmen sind nur dann sinnvoll, wenn sie die Lehrkräfte wirklich entlasten und sie dazu befähigen, gerade in dieser überfordernden Situation eigene Grenzen zu erkennen. Dafür brauchen Lehrkräfte Zeit, um gesundheitsfördernde Maßnahmen in den Alltag zu integrieren. Und sie brauchen die Rückendeckung, dass ihre psychische Gesundheit ernst genommen wird. Werden gesundheitsfördernde Maßnahmen jedoch alibihaft eingesetzt, um von den Lehrkräften erwarten zu können, dass sie dauerhaft über eigene Kräfte hinausarbeiten, so ganz nach dem Motto, atme einfach achtsam, dann hältst du auch die Mehrarbeit aus, ist überhaupt nichts gewonnen. Immerhin soll der Lehrkräftemangel ja noch mindestens 10 Jahre anhalten. Zum Ende der Folge gibt's aber noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Kurz vor Redaktionsschluss dieser Folge, Ende Januar 2024, veröffentlichte die Bertelsmann Stiftung eine Studie, an der auch ein alter Bekannter mitarbeitete, Klaus Klemm. Der zusammen mit dem Bildungsexperten der Bertelsmann Stiftung Dirk Zorn berechnet, dass eine Trendwende in der Geburtenrate den Lehrkräftemangel an der Grundschule entschärfen könnte. Bis 2035 soll es bundesweit rund 46.000 Grundschullehrkräfte mehr geben, als gebraucht werden. Die bayerische Kultusministerin Anna Stolz bestätigte auch für Bayern eine solche Entspannung der Situation an den Grundschulen. Sie kündigte aber auch gleich an, dass trotzdem allen Lehrkräften ein Einstellungsangebot gemacht werden soll. Eine Sache blieb allerdings offen. Nämlich an welcher Schulart? Wir haben uns dazu nochmal die aktuellste Lehrkräftebedarfsprognose aus Bayern angeschaut. Hier wird aktuell davon ausgegangen, dass der Bedarf an Lehrkräften an den Grundschulen ab dem Jahr 2028 gedeckt ist. Interesse halber waren wir auch mal auf der Seite des KMs für Studieninteressierte unterwegs. Da gibt es einen Chancenrechner für die unterschiedlichen Lehrämter. Der zeigt an, ob sich ein Studium für ein bestimmtes Lehramt gerade lohnt. Grün heißt, ein Studium lohnt sich, und rot, besser nicht dieses Lehramt studieren, hier werden wir in Zukunft genügend Lehrkräfte haben. Nimmt man die Zahlen aus der Bedarfsprognose für die Grundschule, so müsste die Ampel eigentlich ab dem Jahr 2028 auf Rot stehen. Denn ab da soll der Lehrkräftebedarf an der Grundschule ja gedeckt sein. Die scheint allerdings kaputt zu sein, denn sie steht bis zum Jahr 2031 auf Grün. Sehr gute Einstellungsaussichten für alle GrundschulabsolventInnen. Wie kann das sein? Hans Rottbauer hat eine Vermutung.
Die Differenzen zwischen den einzelnen Schularten und den Ampelzahlen ergeben sich höchstwahrscheinlich aus der Tatsache, dass zwischen den Lehrämtern verschoben wird. So geht die Prognose davon aus, dass alle Grundschullehrkräfte, die in den nächsten Jahren zu viel sein werden, 1:1 an die Mittelschule gehen werden. So wird die Versorgung an der Mittelschule zwar auf dem Papier besser, der Bedarf an ausgebildeten Mittelschullehrkräften ist aber trotzdem nach wie vor sehr hoch.
Hinsichtlich des Einstellungsbedarfs an Grundschulen können wir also festhalten, hier wird getrickst. Strategisch ausgeklügelt ist das auf jeden Fall. Das muss man dem KM lassen. Aber ist es auch moralisch vertretbar, junge Menschen zu einem Studium an einer Schulart zu ermutigen, wenn vornherein für EntscheidungsträgerInnen klar ist, dass diese erstmal nicht an der studierten Wunschschulart landen werden? Wir können nur hoffen, dass sich durch die geringere Geburtenrate die Situation insgesamt entspannt. Dass das mehr an Personal dazu genutzt wird, um bisherige Maßnahmen zur Bekämpfung des Lehrkräftemangels zurückzunehmen, wie etwa die Erhöhung der Stundenzahl an Grundschulen oder die Einschränkung der Teilzeit. Und natürlich hoffen wir vor allem, dass das zusätzlich zur Verfügung stehende Personal eingesetzt werden kann, um endlich die großen Herausforderungen der Bildung anzugehen, die anstehen. Einen Punkt, den die wissenschaftliche Kommission der KMK in ihre Empfehlungen aufgenommen hat, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Und zwar die Idee, Prüfungen für Lehramtsstudierende zeitgemäßer und einheitlicher zu gestalten. Und zwar über die Bundesländer hinweg. Die KMK will außerdem die Prüfungslast in der Ausbildung der Lehrkräfte besser verteilen. Sie wollen damit den Druck im Referendariat verringern. Eine Idee, um das umzusetzen, ist es, das Referendariat zu verkürzen. Es soll nur noch 12 Monate dauern und durch bessere Betreuung sollen die Junglehrkräfte mehr ans Studium angebunden werden. Damit soll die Abbrecherquote verringert werden. Den Punkt der Lehrkräftebildung und damit auch der Attraktivität des Berufseinstiegs, den wollen wir uns in der nächsten Folge nochmal genauer anschauen. Im dritten Teil unserer fünften Folge soll es nämlich um die Ausbildung und eben um die Attraktivität des Lehrberufs gehen. Im vierten Teil schauen wir dann außerdem auf Ideen, die der BLLV hat, um den Lehrkräftemangel zu überwinden. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Wie immer, wir beeilen uns mit der Veröffentlichung und versuchen so schnell zu sein, wie es geht. Wir finden, mit dieser Folge waren wir aber verhältnismäßig flott. Und wie immer zum Schluss natürlich eine Bitte an dich. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, dann teil gerne, was du jetzt gerade gehört hast. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann lass uns das bitte wissen, dann können wir beim nächsten Mal etwas besser machen. Wir freuen uns auf deine Rückmeldung und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war Lehrkräftemangel. 21.000 oder 79.000? Die fünfte Folge unserer Staffel München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung vom BLLV Wirtschaftsdienst.